Ich habe mich immer für einen geselligen Typ gehalten. Ich betreibe einen Studentenblog, liebe es, das Campusleben von innen zu zeigen. Die Leute schrieben mir oft mit Fragen zu Fakultäten, Clubs und Veranstaltungen. Eines Tages fing ich an, seltsame Fotos zu bekommen. Sie zeigten mich, wie ich in der Bibliothek saß, in der Mensa aß, in der Nähe des Hauptgebäudes entlang ging. Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz von meinen Freunden. In unserer Gruppe gab es ein paar Spaßvögel, die so etwas gerne machten. Aber als ich sie darauf ansprach, wirkten alle ehrlich verwundert und stritten ab, etwas damit zu tun zu haben. Ich beschloss, die Fotos zu ignorieren, in der Hoffnung, dass der Absender das Interesse verlieren würde. Aber sie hörten nicht auf. Und jedes Mal waren sie aus näherer Entfernung aufgenommen worden, als würde sich die Person langsam an mich heranpirschen. Jedes Mal, wenn ich ein neues Foto öffnete, zog sich mein Magen zusammen bei dem Gedanken, dass jemand direkt neben mir gestanden und mich fotografiert hatte, ohne dass ich es merkte. Auch die Blickwinkel waren beunruhigend. Manche Aufnahmen zeigten mein Gesicht in Momenten, in denen klar war, dass die Person auf genau diesen Augenblick gewartet hatte, wenn ich abgelenkt war oder wegschaute. Ich fing an, mich an Orten unwohl zu fühlen, die mir früher Sicherheit gaben. Die Bibliothek, in der ich stundenlang lernte, wurde plötzlich erdrückend. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, blickte ständig um mich, ob mich jemand beobachtete. Ich begann, das Klassenzimmer nur noch mit Gruppen zu verlassen, wollte nicht mehr der Letzte sein, der den Raum verließ. Meine Freunde merkten die Veränderung. Sie fragten mich, was los sei, warum ich so angespannt wirkte. Ich sagte, ich sei nur müde, gestresst wegen der Uni, aber in meinem Kopf kreisten die Gedanken. War es ein seltsamer, heimlicher Verehrer? Ein Scherz, der zu weit gegangen war? Ein ehemaliger Mitschüler, der mich ärgern wollte? Dann änderten sich die Nachrichten. Es waren nicht mehr nur Fotos, sondern jetzt kamen auch Kommentare. Du sahst heute gut aus. Ich mag deinen Pullover. Es fühlte sich nicht mehr wie ein Scherz an. Jemand hatte eine Grenze überschritten. Ich beschloss, dem anonymen Absender zu schreiben und eine Erklärung zu fordern. Die Antwort kam schnell. Freust du dich nicht, dass ich dir Aufmerksamkeit schenke? Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich hatte niemandem je einen Grund gegeben, so etwas zu tun. Das war nicht normal. Ich sammelte alle Screenshots und ging direkt zur Sicherheitsstelle der Universität. Sie hörten sich alles an, überprüften die Nachrichten und rieten mir, nicht mehr zu antworten. Außerdem gaben sie mir den Kontakt einer Beraterin, falls der Stress zu groß wurde. Ich verließ ihr Büro mit Entschlossenheit. Ich wollte nicht untätig bleiben. Ich erzählte meinen Freunden alles und wir schmiedeten einen Plan. Wenn ich ein weiteres Foto erhielt, sollten sie versuchen herauszufinden, wer es aufgenommen hatte. Wir beschlossen auch, unsere Handys immer griffbereit zu haben, falls ich das Gefühl hatte, live verfolgt zu werden. Am nächsten Tag setzte ich mich in die Mensa, an einen Platz, von dem aus ich fast den ganzen Raum überblicken konnte. Ich wählte einen Stuhl mit dem Rücken zur Wand. Ich wollte sehen, wer mich beobachtete. Keine 2 Minuten später vibrierte mein Handy. Ein neues Foto. Diesmal von hinten aufgenommen. Ich drehte mich sofort um und scannte den Raum. Ich sah nur Studierende, die sich unterhielten, Kaffee tranken, mit sich selbst beschäftigt waren. Niemand fiel auf. Meine Freunde standen auf, taten so, als wollten sie sich Essen holen und durchsuchten den Raum unauffällig. Nichts. Niemand Verdächtiges. Und doch wussten wir alle, dass die Person in der Nähe sein musste. Ich fühlte mich wie in einem billigen Thriller gefangen. Und es war erschöpfend. In derselben Nacht kam eine weitere Nachricht. Mir gefällt nicht, dass du andere in unser Geheimnis einweist. Wer auch immer es war, beobachtete mich intensiver, als ich dachte. Die Person wusste, dass ich nicht allein war. Am nächsten Morgen wurde ich ins Büro des Dekans gerufen. Die Universitätssecurity hatte etwas gefunden. Es stellte sich heraus, dass es ein Mädchen war, an das ich mich kaum erinnerte. Wir hatten einmal gemeinsam an einem Projekt gearbeitet. Wir hatten ein paar Nachrichten über Aufgaben ausgetauscht, nicht mehr. Aber irgendwie hatte sie sich eingeredet, dass ich ebenfalls Gefühle für sie hatte. Sie wollte mir nahe sein, also begann sie mir heimlich zu folgen, Fotos zu machen, mich zu beobachten. Die Universität hatte bereits mit ihr gesprochen. Sie hatten ihre Eltern kontaktiert. Sie gestand alles und versprach, damit aufzuhören. Ich verspürte ein seltsames Gemisch aus Angst und Erleichterung. Es war vorbei. Keine Gewalt, keine große Konfrontation, nur eine stille, beunruhigende Wahrheit. Die ganze Zeit hatte mich jemand verfolgt und die Realität in seinem eigenen Kopf verdreht. Am Ende wurde mir klar, dass ich vorsichtiger sein musste. Offen im Internet zu sein bedeutete, dass Menschen mehr von dir sehen können, als du denkst. Und du weißt nie wirklich, wer zusieht oder was diese Person dabei denkt. Vor ein paar Jahren ist mir etwas ziemlich Merkwürdiges passiert, das mir noch heute einen Schauer über den Rücken jagt, wenn ich daran denke. Es war ein ganz normaler Nachmittag. Ich war entspannt und öffnete Facebook, wie ich es oft tat. Ich bemerkte, dass ich eine neue Nachricht von einer Frau hatte, die ich überhaupt nicht kannte. Aber laut Facebook waren wir bereits befreundet. Ich hatte diesen Account schon seit über einem Jahrzehnt, also war das nicht so ungewöhnlich. Es waren viele Leute auf meiner Freundesliste, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Vielleicht jemand von einem früheren Job, einer Party, jemand, den ich einmal getroffen und nie wieder gesehen hatte. Jedenfalls schrieb mir diese Frau einfach "Hallo". Ich antwortete ebenfalls mit "Hallo", wie ich es normalerweise tue, wenn ich herausfinden will, ob ich jemanden wirklich kenne. Das Gespräch ging sofort weiter, aber es fühlte sich ein wenig zu beiläufig an. Es war kein Flirten und nichts Seltsames, einfach nur unpassend. Nach ein paar Nachrichten hin und her fragte ich sie, woher wir uns kannten. Sie sagte, aus der Schule. Das Problem war nur, dass ich mich an sie in keiner der Schulen erinnerte, die ich besucht hatte. Weder in der Mittel- noch in der Oberstufe oder an der Uni. Trotzdem hakte ich nicht weiter nach. Ich antwortete nur so etwas wie "Ah, schön" und plauderte weiter. Sie fragte mich, wo ich wohnte, und aus irgendeinem dummen Impuls heraus nannte ich ihr den Namen der Stadt. Rosedale, Michigan. Sie sagte, sie wohne in der Nähe, ein paar Orte weiter. Ich schenkte dem in dem Moment keine große Bedeutung. Nach ein paar weiteren Nachrichten hörte sie plötzlich auf zu schreiben. Das ganze Gespräch war seltsam, aber ich ließ es auf sich beruhen. Ich schrieb ihr nicht mehr. Noch in derselben Nacht, kein Scherz, wirklich in genau dieser Nacht, saß ich im Wohnzimmer und schaute irgendeine alberne Kochsendung. Damals wohnte ich allein in einem etwas alten Doppelhaus zur Miete. Gegen 23 Uhr klopfte es plötzlich laut an der Haustür. Ich erwartete niemanden und hatte auch nichts bestellt, also fror ich im ersten Moment ein. Ich stand auf und sah durch die Jalousien, und mir rutschte das Herz in die Hose. Vor der Tür standen vier riesige Typen. Alle trugen schwarze Kapuzenpullis und dunkle Jeans. Einer von ihnen klopfte erneut, während die anderen einfach nur dastanden, voneinander getrennt, als würden sie auf etwas warten. Sie redeten nicht, sie schauten nicht auf ihre Handys, sie standen einfach nur schweigend da. Mein Herz schlug wie verrückt. Ich kannte keinen von ihnen. Auf keinen Fall würde ich die Tür öffnen. Ich duckte mich hinter die Jalousien, atmete kaum, beobachtete, was sie tun würden. Der Typ vorn klopfte nochmal und dann trennten sich zwei von ihnen und verschwanden in der Dunkelheit, als hätten sie einen Plan. Die beiden, die blieben, standen weiter da, aber einer holte etwas hervor, das aussah wie eine verdammte Brechstange unter seinem Hoodie. Da spürte ich, wie in mir etwas zerbrach. Ich griff zum Handy und rief die Polizei. Ich war mir sicher, dass sie mir nichts verkaufen wollten. Kaum hatte ich aufgelegt, hörte ich ein Geräusch vom Hintereingang des Hauses. Jemand versuchte, die Hintertür aufzubrechen. Mir wurde sofort klar, die anderen zwei hatten das Haus umrundet. Ich geriet in Panik. Es waren vier und ich war allein. Ich wusste nicht, wie lange die Polizei brauchen würde, und ich hatte keine Lust herauszufinden, was diese Typen wollten. Ich rannte zum Schrank im Flur und holte einen alten Baseballschläger heraus. Ich hatte nie ernsthaft gespielt, aber er stand da für den Fall der Fälle. Ehrlich gesagt hoffte ich nur, dass sie nichts Schlimmeres dabei hatten. Mein Kopf malte sich schon die schlimmsten Szenarien aus. Ich konnte sie an beiden Türen hören, wie sie an den Schlössern rüttelten und die Klinken bewegten. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, aber wahrscheinlich waren es nur ein paar Minuten. Ich zog mich in die Mitte des Hauses zurück, so weit wie möglich weg von Türen und Fenstern, und kauerte mich dorthin, den Schläger fest in der Hand wie eine dumme Figur in einem billigen Horrorfilm. Jeder Knall oder jedes Knarzen ließ mich zusammenzucken. Ich war überzeugt, dass mindestens eine der Türen jeden Moment nachgeben würde. Doch dann hörte es auf. Einfach so. Die Geräusche, die Schläge, alles verstummte. Ein paar Sekunden später hörte ich Schritte, die sich entfernten. Vielleicht eine Minute später tauchten endlich die Blaulichter der Streifenwagen im Vorgarten auf. Die Polizei war da. Ich stand nicht mal sofort auf. Ich hockte immer noch wie ein Idiot im Flur, der Schläger auf den Knien. Die Typen waren weg. Sie waren nicht reingekommen, aber sie hatten beide Türen beschädigt. Gesplittertes Holz, verbogene Griffe. Hätten sie 5 Minuten länger gehabt, wären sie wahrscheinlich in meinem Wohnzimmer gestanden. Ich hatte Glück. So einfach war das. In dem Moment verband ich die Punkte noch nicht. Ich dachte, es war vielleicht ein zufälliger Einbruchversuch oder sie hatten sich im Haus geirrt. Doch ein paar Tage später öffnete ich wieder Facebook und sah mir die Nachrichten an. Die Frau, oder wer auch immer sie war, ihr Profil war verschwunden. Ich konnte nicht mehr auf ihren Namen klicken, ihr nicht schreiben, nichts. Sie hatte mich blockiert. Und da dämmerte es mir. Sie hatte mich gefragt, wo ich wohnte, und ich, wie ein Idiot, hatte geantwortet. Außerdem war auf meinem Profil ein Gruppenfoto vor meinem Haus, und wenn man reinzoomte, konnte man die Hausnummer erkennen. Ich erzählte das natürlich der Polizei. Sie sagten, sie würden ermitteln, aber wer weiß, ob dieses Profil einen echten Namen hatte. Ich erinnerte mich nicht mal daran, wann ich sie als Freundin hinzugefügt hatte oder wie sie auf meine Liste kam. Wahrscheinlich eine dieser zufälligen Anfragen von vor Jahren. Ich weiß bis heute nicht genau, was das alles war. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich diese Typen nie wieder gesehen habe. Und ich hoffe aufrichtig, dass es so bleibt. Als das passierte, hatte ich panische Angst vor dem Joker aus den Batman-Filmen. Allein ihn zu sehen, reichte aus, um mich wochenlang wach zu halten. Ich lebte in einer ruhigen Kleinstadt in Missouri, die Art von Ort, an dem die Leute kaum abschließen, weil nie etwas Schlimmes passiert. Ich war 12 Jahre alt, es war ein Samstag und ich verbrachte die Zeit auf Instagram, chattete mit Freunden und lachte über alberne Memes. Alles war in Ordnung, bis ich eine Nachricht bekam, die sich sofort falsch anfühlte. Der Benutzername war Neighborly und die Nachricht lautete: Zu Hause ist es so gemütlich, deines ist besonders reizend und deine kleine Schwester ist bezaubernd. Mir wurde eiskalt. Ich schaute zu meiner 8-jährigen Schwester Emily, die am Boden nahe dem Fernseher mit ihrem Barbie-Puppenhaus spielte. Ich schrieb sofort: Wer bist du? Versuchte hart zu klingen, obwohl ich innerlich zitterte. Es kam keine Antwort. Also blockierte ich den Account und schloss die Jalousien in Emilys Nähe. Ich versuchte mich selbst zu beruhigen, dass es nur ein Scherz war oder irgendein Spam. Aber ich war richtig nervös. Später lockte ich mich in meine PS5 ein, um mit meinen Freunden Fortnite zu spielen, in der Hoffnung, mich abzulenken. Als wir fertig waren, war es bereits dunkel und meine Familie setzte sich gerade zum Abendessen. Meine Mutter hatte Hackbraten mit Kartoffelpüree gemacht. Mitten beim Essen erstarrte mein Vater mit der Gabel in der Luft und starrte aus dem Fenster hinter mir. Ich drehte mich um und sah, dass das Licht im Hinterhof anging. Mein erster Gedanke war, dass es unser Golden Retriever Max sein musste, aber dann fiel mir ein, dass er unter dem Tisch lag, direkt zu meinen Füßen. Ich schaute genauer hin und da sah ich eine Gestalt, die sich am Zaun entlang bewegte. Mein Vater sagte uns, wir sollten nach oben rennen und die Schlafzimmertür abschließen, während er nachsah. Meine Mutter schnappte sich Emily und wir rannten ins Elternschlafzimmer. Ihre Hände zitterten, während sie den Notruf wählte. Mein Herz raste, während ich versuchte zu hören, was unten vor sich ging. Dann hörte ich, wie die Glastür zur Terrasse geöffnet wurde, gefolgt vom verzweifelten Bellen von Max. Ich ignorierte die panischen Rufe meiner Mutter, dass ich oben bleiben sollte, und rannte die Treppe hinunter. Da stand ein Mann im Eingangsbereich. Es war nicht mein Vater. Sein Gesicht war vom Licht der Küche erleuchtet. Er lächelte, und dieses Lächeln erinnerte mich an den Joker, schief und furchteinflößend. Mein Vater war nirgends zu sehen. Der Mann trug keine Sturmhaube oder irgendetwas Normales, sondern hatte sein Gesicht wie der Joker aus den Batman-Filmen geschminkt. Genau der, der mich jahrelang verfolgt hatte. Sein Grinsen war so breit, dass es nicht mal echt wirkte. Er sah mich an und sagte mit einer singenden Stimme: »Wo ist die kleine Emily, Jason? Ist sie nicht eine bezaubernde Puppe?« Mir rutschte das Herz in die Hose. Das war kein Zufall. Es war Neighborly, der Creep von Instagram. Irgendwie hatte er uns gefunden. Er war hier. Er begann, auf mich zuzugehen, Schritt für Schritt. Sein Lächeln wurde noch verzerrter. Mein Körper reagierte nicht. Meine Füße schienen am Boden festzuwachsen, während er die Treppe hinaufstieg, immer näher kam. Tränen liefen mir übers Gesicht. Alles verschwamm. Ich konnte nicht atmen, nicht denken. Ich wusste nur, dass Emily oben bei Mama war und dieser Mann ihr etwas antun wollte. Ich flüsterte immer wieder, bitte nicht, als könnte das ihn aufhalten. Aber es half nichts. Es fühlte sich nicht real an, es konnte nicht real sein. So etwas passierte nicht in unserem langweiligen kleinen Ort. Mein Kopf sagte mir, dass ich gleich aufwachen würde, dass es nur ein weiterer Albtraum war, ausgelöst vom Joker. Aber das Geräusch seiner Schritte auf dem Holz war zu laut, zu echt. Und dann sah ich es, die Brechstange. Sie tauchte wie aus dem Nichts auf, schwang mit Wucht und traf den Mann am Kopf. Er taumelte wie ein Betrunkener, Blut lief ihm übers Gesicht. Er fiel nicht ganz, aber er schwankte zurück, hielt sich den Kopf und jaulte. Es war mein Vater. Er war plötzlich aufgetaucht, hielt die Brechstange, als hinge sein Leben davon ab. Der Mann versuchte, sich zu fangen, aber mein Vater schlug erneut zu, diesmal auf seine Schulter. Der Typ schrie auf und stolperte zurück durch dieselbe Glastür, durch die er gekommen war, eine blutige Spur hinterlassend. Mein Vater keuchte so heftig, dass ich dachte, er würde ohnmächtig. Er drehte sich zu mir, seine Augen voller Panik, und schrie: »Geh nachsehen, wie es deiner Mutter und deiner Schwester geht! Sofort!« Die Polizei kam kurz darauf. Aber bis dahin lag der Mann bewusstlos im Hinterhof, kaum noch bei Bewusstsein. Ich erinnere mich, wie mein Vater unruhig hin und her lief, die Hände zitternd, murmelnd: »Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte ihn nicht töten.« Aber der Mann war nicht tot, nur so übel zugerichtet, dass er nicht entkommen konnte. Trotzdem hat das alles uns kaputt gemacht. Mein Vater konnte wochenlang nicht schlafen und meine Mutter weinte jedes Mal, wenn das Thema aufkam. Innerhalb eines Monats packten wir unsere Sachen und zogen nach Nebraska, in der Hoffnung, irgendwo in der Ferne Frieden zu finden. Jetzt bin ich 22, aber ich sehe manchmal noch immer das Gesicht dieses Mannes in meinen Träumen. Dieses schreckliche, verdrehte Joker-Lächeln. Ich weiß, dass es nur mein Verstand ist, der mir Streiche spielt, aber es fühlt sich real genug an, um mein Herz rasen zu lassen. Ich habe nie erfahren, wie er mich gefunden hat, warum er mir geschrieben hat oder warum er uns ausgesucht hat. Vielleicht war es Zufall, aber wenn ja, dann habe ich das schlimmste Pech der Welt. Ich benutze Facebook kaum noch, vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt. Aber an einem Nachmittag letzten Sommers war ich gelangweilt, wartete auf meine Pizza und beschloss, es zur Überbrückung der Zeit zu überprüfen. Als ich mich einloggte, bemerkte ich eine Freundschaftsanfrage. Ich wollte sie fast ignorieren, aber der Profilname fiel mir auf. Es war mein Name, nicht ähnlich, sondern genau derselbe. Gleiche Groß- und Kleinschreibung, alles genau gleich. Ich dachte, es sei wahrscheinlich ein Fehler oder ein Spam-Account, so etwas passiert ständig. Aber ich klickte auf das Profil und mir wurde übel. Sie benutzten nicht nur meinen Namen, sondern auch mein Profilbild. Dasselbe Selfie, das ich ein paar Wochen zuvor draußen vor diesem Café mit dem Regenbogenschirmschild gemacht hatte. Ich starrte es einen Moment lang an und dachte, vielleicht hätte ich aus Versehen mein eigenes Profil geöffnet. Aber es war alles leer. Keine sichtbaren Beiträge, keine Freunde, nur ich, der sein eigenes Spiegelbild online sah. Aus Neugier und wahrscheinlich keine meiner besten Entscheidungen, akzeptierte ich die Freundschaftsanfrage, um herauszufinden, was noch dahinter steckte. Sofort tauchten weitere Fotos von mir auf der Pinnwand auf. Auch ältere Fotos, nicht nur die aktuellen. Fotos, von denen ich mich definitiv erinnerte, sie im letzten oder vorletzten Jahr hochgeladen zu haben. Aber was mir wirklich einen Schauer über den Rücken jagte, war, dass das Konto nur einen Freund hatte. Mich. Ich war überzeugt, dass es irgendein blöder Bot sein musste, der versuchte, sich als ich auszugeben, vielleicht für einen Betrug oder so. Also schrieb ich ihnen eine Direktnachricht. Was soll das hier? Sie antworteten fast sofort und schrieben genau dasselbe. Was soll das hier? Die gleichen Worte, die ich geschrieben hatte. Keine Emojis, keine Fehler, nur ein einfaches Kopieren und Einfügen. Ich fragte nochmal, ernsthaft, wer bist du? Und ja, sie antworteten mit, ernsthaft, wer bist du? In dem Moment musste ich ein bisschen lachen, aber ich war auch sehr beunruhigt. Es wirkte nicht wie ein typischer Bot, aber vielleicht spielte mir jemand einen Streich, vielleicht einer meiner Freunde. Ich schloss Facebook und schickte eine Nachricht an meine Freundesgruppe und fragte, ob jemand einen Streich spielte. Ich bekam die typischen Antworten wie LOL, WTF und das ist creepy, aber niemand gestand etwas. Und ich kenne diese Typen seit der Schule, wir machen uns ständig Streiche. Aber das hier fühlte sich nicht nach einem von ihnen an. Alle wirkten genauso verwirrt wie ich. Ich konnte die ganze Nacht nicht aufhören, daran zu denken. Irgendwas war seltsam an der Art, wie sie meine Worte so schnell nachahmten, das war einfach nicht normal. Am nächsten Morgen, sobald ich aufwachte und meinen Kaffee trank, öffnete ich die App wieder und schrieb dem Fake-Profil noch eine Nachricht. Immer noch halb überzeugt, dass es ein Scherz oder ein Fehler war, schrieb ich etwas wie: Okay, du hast mich erwischt. Wer bist du wirklich? Ich erwartete wieder eine Spiegelantwort, aber diesmal schrieben sie etwas anderes. Das ist kein Scherz. Und da änderte sich der Ton. Ich sagte ihnen, sie sollen aufhören, dass sie mir wirklich Angst machten. Ich schrieb so etwas wie: Schau, dich als mich auszugeben ist nicht mehr lustig. Kannst du bitte aufhören? Ihre Antwort war: Okay, dann behalte ich dein Konto. Genau so, Wort für Wort. Ich starrte einen Moment darauf und dachte, was zum Teufel soll das heißen? Ich wollte mich nicht weiter mit diesem Wahnsinn beschäftigen, also blockierte ich das Konto. Ehrlich gesagt dachte ich, damit wäre alles vorbei. Aber nein, Facebook hatte andere Pläne. Am nächsten Nachmittag bekam ich eine seltsame Benachrichtigung. 7 oder 8 Leute hatten ein Foto von mir geleakt, was merkwürdig war, weil ich mindestens eine Woche lang nichts Neues gepostet hatte. Ich öffnete die App und mir wurde schlecht. Es gab einen neuen Beitrag, aber ich hatte ihn nicht gemacht. Es war mein Profilbild, aber verzerrt, mit schrecklichen Filtern, wie eine glitschige Horrorversion von mir. Die Farben waren maximal übersättigt und meine Augen sahen deformiert und seltsam aus. Es sah aus wie aus einer verfluchten TikTok-Präsentation. Wer auch immer hinter diesem Fake-Profil steckte, log nicht. Irgendwie hatten sie wirklich Zugriff auf mein Konto bekommen. Keine Ahnung wie. Ich hatte mein Passwort nicht geteilt. Ich benutze es nicht mehrfach. Ich klicke nicht mal auf verdächtige Links. Ich löschte den merkwürdigen Beitrag sofort, änderte mein Passwort, aktivierte die Zwei-Faktor-Authentifizierung und all das. Und danach kam nichts mehr. Keine Freundschaftsanfragen, keine Nachrichten, keine Aktivitäten. Als wären sie in Luft aufgelöst. Ich habe nie herausgefunden, wer es war. Keiner meiner Freunde gestand etwas. Kein anderes Konto wurde betroffen. Nur dieser seltsame und beunruhigende Vorfall. Bis heute macht mich das noch nervös. Neue Leute ziehen ständig in unseren großen Studentenwohnkomplex. Also war es nicht überraschend, als mir jemand namens Lena eine Nachricht schickte, sich als neue Bewohnerin vorstellte und vorschlug, dass wir uns in einem nahegelegenen Café treffen sollten. Es ist immer schön, eine potenzielle neue Nachbarin kennenzulernen, über Kurse zu sprechen und Tipps fürs Wohnheimleben auszutauschen. Ich überprüfte ihr Profil. Die Fotos waren ziemlich normal. Ihr Zimmer, Lehrbücher, einige Studentenveranstaltungen. Nichts Ungewöhnliches. Sie wirkte wie eine normale Person. Also stimmte ich einem Treffen zu. An diesem Tag lief ich gut gelaunt, sogar etwas aufgeregt, zum Café. Jemandem beim Einleben zu helfen, erschien mir als nette Geste. Kein einziger Moment ließ mich ahnen, dass etwas nicht stimmte. Es sollte nur ein lockeres Treffen sein. Ich dachte sogar daran, ihr aus Begrüßung einen Kaffee einzuladen. Im Café saßen ein paar Studenten, aber keiner sah aus wie das Mädchen auf dem Profilbild. Ich nahm an, sie käme zu spät und beschloss zu warten, bestellte heiße Schokolade. Währenddessen checkte ich mein Handy, blickte immer wieder hoch, in der Hoffnung, ein Mädchen zu sehen, das suchend um sich schaute. Nach ein paar Minuten kam ein Mann um die 40 zu meinem Tisch. Er trug einfache Kleidung. Jeans, eine dunkle Jacke, nichts Auffälliges. Er blieb neben mir stehen und sagte mit einem breiten Lächeln, als wollte er freundlich wirken: »Du bist Sophia, oder?« Ein Kloß bildete sich in meinem Magen, damit hatte ich nicht gerechnet. Bevor ich antworten konnte, fuhr er fort: »Lena konnte nicht kommen«, sagte er immer noch lächelnd. »Sie hat mich gebeten, dich an einen ruhigeren Ort zu bringen, damit wir reden können.« Ich blinzelte und versuchte zu verarbeiten, was er sagte. Mein erster Impuls war Verwirrung. Wer war dieser Mann? Warum würde Lena jemand anderen schicken? »Was soll das heißen?«, fragte ich mit ruhiger Stimme. Er deutete zur Tür. »Sie dachte, du würdest lieber an einem ruhigeren Ort sprechen.« Ich sah mich um. Das Café war nicht mal laut. Ich umklammerte meinen Becher fest. Etwas stimmte nicht. Dann fügte er hinzu, als sei es nichts Schlimmes: »Ich kann dich fahren. Mein Auto steht direkt draußen.« Ein Schauer lief mir über den Rücken. Die Art, wie er sprach, wie er einfach dastand, ohne zu zögern, machte klar, dass das keine einfache Verwechslung war. Er war extra wegen mir gekommen, erwartete, dass ich ihm folgte. Ich zwang ein Lächeln und versuchte, ruhig zu bleiben. »Warum warten wir nicht zusammen auf Lena?« Sein Gesicht veränderte sich nicht. »Das ist nicht nötig«, sagte er. »Sie hat schon entschieden. Sie hat mir gesagt, ich soll dein Vertrauen gewinnen. Mir wurde übel. So redet niemand in normalen Situationen.« Da dämmerte es mir. Jemand hatte mich absichtlich getäuscht, um hierher zu locken. Er machte einen Schritt näher. »Komm, wir sollten jetzt gehen.« Mein Körper spannte sich an. Mein Herz klopfte laut in den Ohren. Ich musste schnell aus der Situation heraus. Ich sah auf mein Handy auf dem Tisch. »Ich muss nur kurz telefonieren«, sagte ich mit leichter, beiläufiger Stimme und stand auf. Ich ging zur Theke. Er folgte mir. Ich entsperrte das Telefon und hielt es ans Ohr, tat so, als würde ich jemanden anrufen. Aber ich tat noch mehr. Ich drehte leicht den Kopf, machte sichtbar, dass ich um Hilfe suchte. Er bemerkte es. Sobald er verstand, was ich tat, änderte sich sein Gesichtsausdruck. Sein gezwungenes Lächeln verschwand. Sein Körper spannte sich einen Moment, dann drehte er sich um und verließ ohne ein weiteres Wort das Café. Ich bewegte mich nicht, stand da mit dem Telefon am Ohr und sah ihm durch die Tür verschwinden. Meine Hände zitterten. Sobald ich wieder atmen konnte, meldete ich alles dem Sicherheitsteam des Wohnheims. Die Mitarbeiter an der Rezeption waren schockiert. Es handelte sich nicht nur um einen Stalker auf dem Campus. Jemand erstellte Fake-Accounts, um Studenten anzulocken. Ich gab ihnen den Nutzernamen von Lena und sie begannen sofort, andere verdächtige Profile zu überprüfen. Wenn mir das passiert war, konnte es anderen auch passieren. Und so war es. Andere Mädchen hatten ebenfalls merkwürdige Nachrichten von vermeintlichen neuen Studenten bekommen, die sich kennenlernen wollten. Manche ignorierten sie. Manche hatten geplant, hinzugehen, änderten aber in letzter Minute ihre Meinung. Ich hörte zu, wie die Sicherheitsleute eine Warnung an den gesamten Campus schickten. Erst da wurde mir bewusst, wie nah ich einer echten Gefahr gewesen war. Aber ich wusste auch, dass ich durch meine Meldung wahrscheinlich andere davor bewahrt hatte, in dieselbe Falle zu tappen. Es dauerte eine Weile, aber schließlich hörte ich auf, bei jeder Nachricht zusammenzuzucken. Das Leben kehrte fast zur Normalität zurück. Nur eines änderte sich nie. Ich ließ nie wieder meine Wachsamkeit nach. Ich bin in einem ruhigen Städtchen aufgewachsen, versteckt in den Ausläufern der Appalachen. Den Großteil meiner Kindheit besuchte ich kleine Privatschulen, in denen jeder jeden kannte. Jetzt bin ich im ersten Jahr der Highschool und ehrlich gesagt war ich schon immer der schüchterne Typ. Freunde zu finden fällt mir schwer, ich bin unbeholfen und schlecht darin, Gespräche zu beginnen. Deshalb fühlte es sich wichtig an, als ich anfing, mit einem Mädchen zu schreiben, das ich auf Instagram gefunden hatte. Ihre Fotos zeigten jemanden Liebes und mit ihr zu reden half ein wenig gegen die Einsamkeit, die ich schon lange empfand. Wir verstanden uns gut, schrieben uns jeden Tag und schließlich beschlossen wir, uns zum Mittagessen zu treffen. Aber am Tag davor kam etwas dazwischen. Es war Dienstagmorgen und ich merkte, dass ich in Schulaufgaben ertrank, die ich noch nicht einmal angefangen hatte. Außerdem fühlte ich mich krank. Ich schrieb ihr eine Entschuldigung, dass ich absagen müsse. Sie nahm es gut auf, aber ich fühlte mich trotzdem schlecht. An diesem Abend, als ich mich durch Instagram scrollte, zwischen Memes und Ablenkungen, erschien ihre Story. Sie weinte. Ich schrieb ihr sofort, fragte, was los sei und ob ich sie anrufen solle. Sie sagte ja, aber mein Handy war fast leer und das WLAN zu Hause war instabil. Ich sagte ihr, ich würde sie anrufen, sobald das Handy geladen sei. Sie antwortete, okay, und ich ging mit schlechtem Gewissen schlafen. Am nächsten Tag fragte ich sie wieder, wie es ihr gehe. Sie sagte, es ginge ihr besser und wir nahmen unseren normalen Chat-Alltag wieder auf. Ich fragte, ob sie unser Treffen verschieben wollte, aber diesmal sagte sie nein. Es tat ein wenig weh, aber ich ließ es dabei. Wir schrieben weiter, aber rückblickend war das der Moment, in dem alles begann auseinanderzufallen. Aus dem Nichts bekam ich Nachrichten von jemandem, der behauptete, ihr Freund zu sein. Mir wurde übel, als ich die erste las. Sie war nicht freundlich. Er sagte mir, ich solle aufhören, mit ihr zu schreiben, sonst würde es Konsequenzen geben. Ich wusste nicht einmal, dass sie einen Freund hatte. Ich fühlte mich furchtbar und sagte ihr, wir sollten besser nicht mehr schreiben. Ich wollte kein Problem verursachen. Aber anstatt die Situation zu beruhigen, schien es diesen Typen noch wütender zu machen. Die Drohungen wurden heftiger. Er versprach, mich zu finden, mir weh zu tun, mich vielleicht sogar umzubringen. Ich wusste nicht, ob er das ernst meinte, bis an einem Wochenende zwei Typen wie aus dem Nichts auftauchten und mich auf dem Heimweg angriffen. Sie sagten kaum etwas, aber es war klar, dass es kein Zufall war. Meine Eltern waren entsetzt. Wenige Wochen später beschlossen sie, dass wir umziehen mussten, um mich zu schützen. Wochenlang nach dem Angriff ließ mich jedes Geräusch draußen zusammenzucken. Ich ging kaum noch raus und meine Eltern waren in ständiger Alarmbereitschaft. Mit der Zeit hörten die Drohungen auf. Die Dinge schienen sich zu beruhigen, aber das Gefühl der Unruhe blieb. Rückblickend kann ich das nicht genug betonen. Sei vorsichtig, wen du in dein Leben lässt, besonders online. Manchmal können Menschen, die harmlos wirken, dein Leben in einen Albtraum verwandeln. Das erste Mal, dass ich meinen Instagram-Account erstellte, war am 19. Oktober 2013. Ich erinnere mich noch ganz genau an das Datum. Ich war im ersten Jahr und probierte aus, wie die App funktionierte. Zum Spaß machte ich ein Foto von einer Schaufensterpuppe in einem Secondhand-Laden, die wie Slenderman gekleidet war. Nichts Besonderes, aber als ich es postete, bekam es überraschend viele Likes und Kommentare. Einer stach hervor: Ein Mädchen schrieb, dass mein Foto urkomisch sei. Damals empfand ich ihre Aufmerksamkeit als schmeichelhaft. Ich folgte ihr, leakte mehrere ihrer Bilder und bevor ich es merkte, begannen wir zu schreiben. Sie war ziemlich nett, kommentierte oft meine Beiträge und schickte Nachrichten. Es wurde zur Gewohnheit. Ich hatte das Gefühl, wir wurden Freunde oder zumindest so etwas Ähnliches, wie es im Internet eben geht. Aber eines Morgens konnte ich mich nicht mehr in meinen Instagram-Account einloggen. Mein Passwort funktionierte nicht und der Account war komplett verschwunden. Ich war verwirrt und frustriert, dachte aber, es sei vielleicht ein technisches Problem. Was danach kam, war viel schlimmer. Am nächsten Tag in der Schule mied mich jeder, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. Niemand sah mir in die Augen und sogar meine engsten Freunde hielten Abstand. Dann sprach mich ein Lehrer mit ernster Miene auf dem Flur an und bat mich mitzukommen. Er brachte mich direkt ins Büro des Direktors. Dort wartete ein Polizist auf mich. Mir rutschte das Herz in die Hose. Sie begannen mich über meinen Instagram-Account zu befragen, wollten wissen, warum ich verstörende Inhalte gepostet hätte. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen, also zeigten sie es mir. Jemand hatte meinen Account gehackt und verwendet, um grauenhafte Dinge zu posten. Fotos von Tatorten, gewalttätige Bilder und anderen ekelhaften Kram, den man nur in den dunkelsten Ecken des Internets findet. Einige der Fotos waren nicht einmal aus dem Netz. Sie waren original, kürzlich aufgenommen. Darunter eines, das ein verstümmeltes Eichhörnchen zeigte, mit einer Hand im Bildausschnitt. Ich schwor immer wieder, dass ich damit nichts zu tun hatte, aber niemand glaubte mir. Die Schule suspendierte mich und meine Eltern mussten mich zur Therapie schicken. Ein ganzes Jahr lang fühlte ich mich, als würde mich jeder ansehen wie einen Freak, einen Kranken, der Freude an verstörenden Bildern hat. Es war schrecklich. Monate später, völlig unerwartet, funktionierte mein Instagram-Account wieder. Ich zögerte, mich einzuloggen, aber die Neugier war stärker. Als ich ihn öffnete, wartete genau eine Nachricht auf mich. Sie war von ihr. Von dem Mädchen, mit dem ich am Anfang gesprochen hatte. Die Nachricht lautete: Ich hoffe, dir haben die Bilder gefallen. Ich weiß, dass sie es haben. Ich war vorher nicht gerade die kontaktfreudigste Person, aber ich dachte, ein Neuanfang wäre eine gute Gelegenheit, das zu ändern. Eines Nachmittags bekam ich eine Einladung zu einer Party. Komm, es wird lustig. Hier ist die Adresse. Verirr dich nicht. Der Absender war ein Typ, der sagte, er habe mich auf ein paar Treffen mit gemeinsamen Freunden gesehen. Ich erkannte den Namen nicht, aber die Nachricht klang locker genug. Ich zögerte kurz, zuckte dann aber mit den Schultern. Ich wollte neue Leute kennenlernen und das war die perfekte Gelegenheit. Ich schnappte mir meine Jacke, stieg in meinen alten Wagen und gab die Adresse ins Navi ein. Der Ort lag in einer ruhigen Vorstadtsiedlung mit weit auseinanderstehenden Häusern. Die meisten sahen gepflegt aus, mit gemähtem Rasen und beleuchteten Veranden. Aber als ich bei der angegebenen Adresse ankam, war alles anders. Das Haus wirkte verlassen. Die Veranda war baufällig, die Vortreppe verriegelt, die Fenster schmutzig, der Garten verwildert. Es stach hervor inmitten der ordentlichen Nachbarschaft. Ich überprüfte die Adresse noch einmal, dachte, ich hätte sie vielleicht falsch eingegeben. Gerade als ich gehen wollte, erschien eine weitere Nachricht auf Snapchat. Komm rein, wir sind im Wohnzimmer. Etwas stimmte nicht. Es gab keine Anzeichen für eine Party. Keine Musik, keine parkenden Autos, nichts. Mein Instinkt sagte mir, ich solle verschwinden. Aber meine Neugier hielt mich zurück. Vielleicht war die Party im Hinterhof oder das Innere des Hauses sah besser aus. Ich stieg aus dem Auto und ging langsam auf das Haus zu. Ich klingelte. Keine Antwort. Ich klopfte an die Tür. Nichts. Die ganze Straße war unheimlich still. Nur das entfernte Brummen des Verkehrs war zu hören. Ich trat zurück, unsicher, ob ich gehen sollte, als mir etwas Seltsames auffiel. Ein zerbrochenes Fenster links neben der Veranda. Das Glas war zersplittert, aber was mich wirklich aufhorchen ließ, waren Fußspuren im Staub auf dem Fensterbrett. Jemand war kürzlich eingestiegen. Dieses ungute Gefühl in meinem Bauch wurde stärker. Meine Finger schwebten über dem Handy und ich überlegte, ob ich einfach gehen sollte. Stattdessen schrieb ich eine Nachricht. Hey, ich bin hier. Wo seid ihr? Die Antwort kam fast sofort. Wir sind drinnen. Nimm die Seitentür. Ich sah mir das Haus erneut an. Die Haustür war verschlossen, die Fenster dunkel, keine Bewegung darin. Alles in mir schrie, ich solle gehen. Aber ein anderer Gedanke hielt mich zurück. Was, wenn es wirklich eine Party war und ich überreagierte? Ich wollte nicht der Typ sein, der kalte Füße bekam, nur weil ein Haus gruselig aussah. Die Sonne war fast untergegangen und die einzige Verandalampe funktionierte nicht. Der Garten wirkte im Halbdunkel größer, das Schweigen um mich herum drückender. Ich atmete tief ein, aus und ging zur Seite des Hauses. Dort war tatsächlich eine leicht geöffnete Seitentür, als hätte sie jemand absichtlich so gelassen. Drinnen knackte etwas, nicht laut, aber eindeutig. Ein Geräusch von Bewegung, vielleicht jemand, der auf Glasscherben oder trockene Äste trat. Meine Finger spannten sich, dann vibrierte mein Handy. Noch eine Nachricht. Ich schaute hinunter und mein Magen verkrampfte sich. Es war ein Foto, ein Bild vom Seitenfenster, aufgenommen von draußen, genau da, wo ich gerade stand. Mir blieb die Luft weg. Jemand beobachtete mich. Genau jetzt. Ich drehte mich ruckartig um, scannte den Garten, die Bäume, die langen Schatten im schwindenden Licht. Niemand war zu sehen. Die Straße war leer. Die Stille fühlte sich schwer an, erdrückend. Mein Kopf schrie mich an zu rennen, aber ich zögerte. Vielleicht war es nur ein Scherz. Vielleicht übertrieb ich. Ein Teil von mir hielt an der Vorstellung fest, dass es nur eine normale Einladung zu einer Party war, mit etwas seltsamem Humor. Dann Bewegung. Im Türspalt. Etwas erschien für einen Wimpernschlag. Ein Auge. Nur eines. Es sah mich aus der Dunkelheit im Inneren an. Und im nächsten Moment war es verschwunden. Das reichte. Das war zu viel. Ich drehte mich um und rannte so schnell ich konnte zu meinem Auto. Jeder Nerv in meinem Körper schrie, »Lauf! Lauf! Lauf!« Der Schlüssel war bereits in meiner Hand. Ich ließ ihn fast fallen, als ich die Tür öffnete, warf mich auf den Fahrersitz und startete mit zitternden Händen den Motor. Das Auto sprang nach einem Moment an. Ich legte den Rückwärtsgang ein und als ich in den Rückspiegel sah, sah ich ihn. Jemand stand auf der Veranda. Eine große Gestalt, unbeweglich, einfach nur da, beobachtend. Ich wartete nicht, um mehr zu sehen. Ich trat aufs Gas, fuhr rückwärts auf die Straße und hielt nicht an. Mein Herz hörte auf dem ganzen Rückweg zu meiner Wohnung nicht auf, wild zu schlagen. Jedes Mal, wenn ich in die Spiegel sah, erwartete ich halb Scheinwerfer zu sehen, die mir folgten. Einmal glaubte ich, sie zu sehen. Ein dunkles Auto, ein paar Straßen hinter mir. Aber als ich in eine Seitenstraße einbog, war es weg. Zurück in meinem Zimmer schloss ich die Tür ab, setzte mich aufs Bett und atmete einfach. Ich erzählte niemandem davon, zumindest nicht sofort. Es klang zu verrückt, um es laut auszusprechen. Wer schickt eine falsche Partyeinladung, nur um jemanden in ein verlassenes Haus zu locken? Was sollte passieren, wenn ich wirklich hineingegangen wäre? Erst ein paar Tage später erwähnte ich das Haus gegenüber einem Klassenkameraden, als würde ich einfach nach einem Gebäude fragen. Sein Gesicht veränderte sich sofort. »Das Haus, Mann! Da wohnt niemand! Es steht seit Monaten leer! Da ist etwas passiert! Etwas richtig Schlimmes!« Er wusste keine Details, nur dass die Leute es mieden, dass das Haus eine Geschichte hatte. Ich blockierte den Snapchat-Account, der mir die Einladung geschickt hatte, obwohl ich wusste, dass es sinnlos war. Wer auch immer es war, konnte einfach einen neuen erstellen. Aber darum ging es nicht mehr. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich immer noch beobachtet wurde, dass ich irgendwie markiert worden war, als hätte ich mich zu nah an etwas gewagt, das ich nicht hätte sehen sollen. Ich zog mich zurück. Keine Partys mehr, keine Standorte mehr in sozialen Netzwerken. Ich deaktivierte das Tracking in allen Apps. Aber nachts wachte ich immer noch mit Herzrasen auf, erinnerte mich an das Auge, das mich durch den Türspalt ansah. Und manchmal, wenn ich mein Handy überprüfte, spürte ich denselben vertrauten Schock bei jeder Benachrichtigung. Denn tief in mir hatte ich Angst, eines Tages Snapchat zu öffnen und wieder ein Foto zu sehen. Ein Foto von mir. Ich lebe mit meiner Frau in einer ziemlich ruhigen Nachbarschaft, versteckt in einem kleinen Ort im Westen von Kentucky. Nichts Luxuriöses, einfach ein friedlicher Ort, wo sich jeder ein bisschen kennt. Wir haben eine Facebook-Gruppe für die Nachbarschaft und die meisten Beiträge drehen sich um entlaufene Katzen, Garagenverkäufe oder Sonnenuntergänge, die zu schön sind, um sie nicht zu teilen. Ab und zu postet jemand über ein Nachbarschaftsgrillen oder fragt, ob bei anderen auch der Strom ausgefallen ist. Kaum je etwas Beunruhigendes. Das Verrückteste, woran ich mich erinnern kann, bevor das alles passierte, war ein Beitrag über ein Reh, das gegen den Schuppen von jemandem gerannt war und ein Typ, der meinte, ihm sei der Hochdruckreiniger aus der unversicherten Garage gestohlen worden. Also ja, definitiv keine Gegend mit hoher Kriminalität. Eines Morgens, während ich meinen Kaffee trank, öffnete ich die Facebook-Gruppe und ganz oben war ein Beitrag, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es hieß, dass sich in der Nähe des Golfplatzes etwas Verdächtiges ereignet habe. Genauer gesagt ein Typ, der womöglich versucht habe, Autos zu stehlen. Jemand hatte gepostet, dass ein Mann aus den Bäumen nahe einem Straßenabschnitt getreten sei und versucht habe, gewaltsam die Autotür einer Frau zu öffnen, während sie an der Ampel stand. Als er es nicht schaffte, habe er angeblich begonnen, gegen ihr Fenster zu schlagen. Zum Glück beschleunigte sie und rief die Polizei, aber als diese eintraf, war der Mann verschwunden. Einfach wieder zwischen den Bäumen untergetaucht. Etwa 5 oder 6 Tage später kam ein weiterer Beitrag mit der Beschreibung eines Mannes, der an derselben Straße stand, die vorbeifahrenden Autos anstarrte und dann wieder im Wald verschwand. Die allgemeine Beschreibung stimmte in beiden Fällen überein. Langes braunes Haar, ungepflegter Bart, verwahrlostes Aussehen. Und genau das beunruhigte mich wirklich. Warum? Weil dieser Wald technisch gesehen zu meinem Grundstück gehört. Wir besitzen fast 6 Acres. Der Großteil davon ist dichter, wilder Baumbestand hinter dem Haus. Das ist die Art von Gelände, die einfach da ist. Unberührt. Ich mähe nicht mal das Gras jenseits eines gewissen Punktes. Und ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht, wann ich das letzte Mal ganz hinten war. Aber ja, genau der Straßenabschnitt, von dem in den Beiträgen die Rede war, grenzt an unser Waldstück. Und auf der anderen Seite liegt der örtliche Golfplatz. Ich fragte mich also, hatte sich dieser Kerl etwa in unseren Bäumen herumgetrieben? Ich musste es überprüfen. Ich zog meine Stiefel an, schnappte mir eine Taschenlampe, es war zwar Tag, aber man weiß ja nie, und ging los. Es gibt einen schmalen Pfad, der durch den vorderen Teil des Waldes führt, aber dahinter ist alles Wildnis. Keine Wege, nur unberührte Natur. Ich lief vielleicht eine halbe Stunde herum. Je weiter ich kam, desto dichter und verworrener wurde alles. Dornen, herabgefallene Äste, dieses knackende Unterholz, das viel lauter klingt, als es sollte. Aber ich sah oder hörte nichts Ungewöhnliches. Keine Spuren, keine Anzeichen von Campen oder Herumlungern. Am Ende dachte ich, es war wohl jemand, der nur vorbeigezogen war und ging wieder ins Haus. Später sprach ich mit meiner Frau darüber. Uns fiel niemand ein, der das hätte gewesen sein können. Kein Nachbar verhielt sich merkwürdig. Niemand, den wir kannten, hatte einen Grund, dort zu sein. Es war einfach beunruhigend. An diesem Abend waren wir beide zu Hause. Ich saß im Wohnzimmer und schaltete durch die Kanäle, während meine Frau sich einen Snack aus der Küche holte. Es war gegen 22 Uhr, vielleicht etwas später. Die meisten Lichter im Haus waren aus, der Tag ging zu Ende. Meine Frau, Jamie, war in der Küche, um sich Tee oder so etwas zu holen, als sie mich rief und sagte, dass das Bewegungslicht im Hinterhof angegangen sei. Wir haben so eine Lampe, die den hinteren Teil des Hauses beleuchtet, aber nicht bis zu den Bäumen reicht. Zuerst dachten wir, es wäre nur ein Waschbär oder einer der Nachbarskatzen. Kommt ständig vor. Aber ich stand trotzdem auf und ging mit ihr zum Fenster, um nachzusehen. Eine Minute lang war da nichts. Nur der Garten. Still und ruhig. Und dann, aus dem Nichts, trat ein Mann aus dem Waldrand und betrat unseren Garten. Ich erstarrte. Jamie auch. Es war eine echte Person, die langsam und ziellos zu gehen schien. In dem Moment, als ich ihn sah, wusste ich, dass es der Typ aus den Facebook-Beiträgen war. dasselbe ungepflegte Erscheinungsbild. Verfilzte Haare, sah aus, als hätte er sich seit Tagen nicht gewaschen, und etwas an seiner Bewegung war seltsam, als wäre er nicht ganz da. Wir blieben einfach stehen und starrten ihn an. Einen Moment lang überlegte ich, aus dem Fenster zu rufen, um ihn zu verscheuchen. Aber irgendetwas hielt mich zurück. Er wirkte nicht direkt aggressiv, aber eindeutig unberechenbar. Wir zogen uns ein Stück vom Fenster zurück, während er näher zum Haus kam. Die Küchenlichter waren hinter uns aus, also dachte ich, dass er uns wahrscheinlich nicht sehen konnte. Ich zog mein Handy heraus und rief heimlich den Notruf. Während ich mit der Leitstelle sprach, versuchte der Typ, unsere Hintertür zu öffnen. Er packte buchstäblich die Klinke und rüttelte mehrmals daran. Zum Glück ist sie bei uns immer abgeschlossen. Danach ging er wieder weg, überquerte den Garten und ging zum alten Holzschuppen in der hintersten Ecke. Und dann ging er einfach hinein, ohne zu zögern. Ich sagte der Notrufzentrale genau, wo er sich versteckte. Die Polizei musste bereits in der Gegend gewesen sein, denn sie war in weniger als 5 Minuten da. Offenbar hatte jemand weiter oben an der Straße schon einen versuchten Autodiebstahl gemeldet, etwa 20 Minuten vorher. Derselbe Typ, dasselbe Verhalten. Er stellte sich vor ein Auto, versuchte die Tür zu öffnen und rannte dann in den Wald. Jetzt ergab alles Sinn. Wahrscheinlich war er von dort geflohen, in den Wald abgetaucht und in unserem Garten gelandet. Vielleicht wollte er deshalb unsere Tür öffnen, um sich zu verstecken oder einen Schlafplatz zu finden. Als das nicht klappte, wählte er eben den Schuppen. Wie auch immer, die Polizei umstellte den Schuppen und versuchte, ihn herauszulocken. Es dauerte eine Weile. Ich blieb in der Nähe der Hintertür, noch immer mit der Leitstelle verbunden, und beobachtete alles von drinnen. Ich wusste, dass im Schuppen Werkzeuge und alte Eisenstangen lagen, Dinge, die sich leicht als Waffen verwenden ließen. Also war ich die ganze Zeit über angespannt. Etwa 20 Minuten später konnten sie ihn schließlich überzeugen, herauszukommen. Niemand wurde verletzt, Gott sei Dank. Im Nachhinein ist das Seltsamste der Gedanke, ob er vielleicht tagelang oder noch länger in unserem Wald gewesen war. Wer weiß, wie oft er da draußen herumlief, ohne dass wir es merkten. Es läuft mir eiskalt den Rücken herunter, bei dem Gedanken, dass er die ganze Zeit da gewesen sein könnte. Als ich etwa 15 Jahre alt war und gerade mit der Highschool angefangen hatte, passierte etwas sehr Seltsames, das mich immer noch nervös macht, wenn ich mich daran erinnere. Das ist jetzt ungefähr 9 Jahre her. Übrigens, ich bin eine Frau. Eines Nachmittags erhielt ich eine Freundschaftsanfrage auf Facebook von einem Jungen, den ich nicht kannte. Ich sah mir sein Profil an und er schien in meinem Alter zu sein, vielleicht etwas älter. Er ging auf eine Highschool in einer Nachbarstadt, ungefähr 20 Minuten von meiner entfernt. Wir hatten einige gemeinsame Freunde, was es etwas weniger verdächtig erscheinen ließ, also nahm ich die Anfrage an. Ein paar Minuten später schickte er mir eine Nachricht. Hallo. Ich antwortete genauso und wir begannen zu schreiben. Nur ein typisches, lockeres Gespräch, nichts Besonderes, aber genug, um am nächsten Tag weiter Nachrichten auszutauschen. Irgendwann fragte er, ob ich mal mit ihm ausgehen wolle. Das überraschte mich. Wir hatten gerade erst angefangen zu schreiben und gingen nicht einmal auf dieselbe Schule. Online wirkte er normal, und für einen Moment dachte ich darüber nach, aber dann sagte ich nein. Nicht unfreundlich, ich kannte ihn einfach nicht gut genug. Er sagte, vielleicht ein anderes Mal, und ich stimmte zu, in der Annahme, dass das vorerst das Ende wäre. Wir schrieben an diesem Tag weiter, nichts Ungewöhnliches. Doch am nächsten Tag, als ich von der Schule nach Hause kam und in meinem Zimmer war, schickte er mir eine weitere Nachricht. Diesmal sagte er, er würde mich abholen kommen. Einfach so, ohne zu fragen, nur eine Feststellung. Sofort antwortete ich, nein. Ich sagte ihm, dass ich nicht mitkommen könne, und dann antwortete er eine Weile nicht. Nach etwa 15 oder 20 Minuten schrieb er, ich bin draußen. Mir drehte sich der Magen um. Ich stand auf schaute durch die Jalousien und tatsächlich, da stand ein etwas älterer roter Sedan auf der Straße vor unserem Haus. Die Scheiben waren stark getönt, sodass ich nicht erkennen konnte, wer darin saß. Aber ich hatte ein ungutes Gefühl. Da wurde mir klar, wenn er fuhr, musste er mindestens 16 sein, vielleicht älter. Und vor allem, wie zum Teufel wusste er, wo ich wohnte? Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich nicht mitgehen wollte. Ein Teil von mir dachte, vielleicht mochte er mich einfach und hatte keine bösen Absichten. Wir hatten ein paar Tage geschrieben und am Anfang wirkte er nicht seltsam. Fast hätte ich die Tür geöffnet, aber meine Eltern waren zu Hause und hätten definitiv Fragen gestellt. Es gab keine Möglichkeit zu erklären, warum ich in das Auto eines Typen steigen würde, den ich nicht einmal persönlich kannte. Also zögerte ich eine Weile und log dann: Ich habe noch etwas zu erledigen. Er drängte weiter, ich wich aus, bis er schließlich aufgab und fuhr. Aber hier kommt der Teil, der mich bis heute beunruhigt. Ich hatte ihm niemals meine Adresse gegeben, nicht ein einziges Mal. Wir hatten nicht einmal über Stadtteile oder Ähnliches gesprochen. Wie wusste er, wo ich wohnte? Diese Erkenntnis ließ mir eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Ich fragte mich, ob einer unserer gemeinsamen Freunde sie ihm gegeben oder ob er online danach gesucht hatte. Jedenfalls fühlte ich mich danach nicht mehr wohl dabei, mit ihm zu schreiben. Innerhalb weniger Stunden hatte er sich von einer lockeren Bekanntschaft zu einem Typen mit Stalker-Vibes entwickelt. Doch selbst danach hörte er nicht auf. In derselben Nacht, gegen 21.30 Uhr oder 22 Uhr, vibrierte mein Handy wegen einer Nachricht von ihm. Er fragte, wo ich sei und was ich mache. Ich sagte, ich arbeite an einem Wissenschaftsprojekt für die Schule, was für einmal sogar stimmte. Ich saß an meinem Schreibtisch, umgeben von halbfertigen Arbeitsblättern und Snacks, ohne viel von ihm zu erwarten. Er antwortete nicht sofort, was mir recht war. Ich war halb abgelenkt und versuchte, ein dummes Diagramm über Zellatmung zu verstehen, als ich ein seltsames Motorengeräusch draußen hörte. Wir lebten in einem sehr ruhigen Teil der Stadt, einer kleinen Nachbarschaft am Rande von Willow Heights. Die Art von Ort, wo alle Rasensprenger synchronisiert sind und man einen Hund zwei Straßen weiter bellen hört. Ein Auto, das spätabends sehr langsam fuhr, fiel definitiv auf. Mein Zimmer ging zur Straße hinaus, also schaute ich durch die Jalousien und dachte, vielleicht wäre es ein Nachbar, der vom Supermarkt zurückkam. Aber nein, es war wieder dieses Auto. Derselbe rote Sedan mit den getönten Scheiben, der langsam die Straße entlang fuhr und ein paar Häuser von uns entfernt anhielt. Ich überprüfte mein Handy. Keine neuen Nachrichten von ihm. Nichts. Er hatte nicht gesagt, dass er kommen würde. Kein "Ich bin hier", wie beim letzten Mal. Nur Stille. Das beunruhigte mich noch mehr, als wenn er geschrieben hätte. Das Auto blieb stehen, der Motor lief. Nach ein paar Minuten öffnete sich die Fahrertür und jemand stieg aus. Ich beugte mich näher zum Fenster, in der Hoffnung, diesen Typen endlich richtig zu sehen, vielleicht herauszufinden, mit wem ich die ganze Zeit geschrieben hatte. Aber es war kein Teenager, nicht einmal annähernd. Es war ein erwachsener Mann, Mitte 40, vielleicht älter, mit einem Reißverschlusspullover und Jeans. Und er ging ganz entspannt auf unser Haus zu. Ich geriet in Panik. Ich sprang vom Stuhl auf, mein Herz schlug so laut, dass ich es in den Ohren hämmern hörte und rannte direkt ins Wohnzimmer. Meine Eltern waren noch wach und schauten eine True-Crime-Doku auf Netflix. Ironisch, ich weiß. Und ich platzte einfach heraus, dass da draußen ein Typ sei und ich glaubte, er käme wegen mir. Ich versuchte nicht einmal, die ganze Geschichte zu erklären, nur, da ist ein Mann draußen und ich glaube, er will zu mir. Mein Vater stand sofort auf und ging zur Haustür. Ich duckte mich neben dem Fenster und beobachtete den Mann. Er ging immer noch langsam die Straße entlang, als wäre nichts, als gehöre er hierher. Doch als mein Vater die Tür öffnete und heraustrat, drehte sich der Mann sofort um und rannte in die entgegengesetzte Richtung davon. Weg von unserem Haus und weg von seinem eigenen Auto. Mein Vater rief ihm etwas zu, verfolgte ihn aber nicht weit. Er sah nur, wie er in der Straße verschwand, bevor er zurückkam. Dann erzählte ich ihnen alles, dass ich dachte, ich hätte mit einem 16-jährigen Jungen von der Jefferson Ridge High geschrieben, dass wir gemeinsame Freunde hatten. Dass ich ihm nie meine Adresse gegeben hatte, aber er einfach so aufgetaucht war. Meine Eltern zögerten nicht. Sie riefen sofort die Polizei. In der Zwischenzeit blieb mein Vater an der Tür, falls der Typ zurückkam, um sein Auto zu holen. Denn ja, das Auto stand immer noch da, jetzt mit abgestelltem Motor. Als die Polizei eintraf, war der Mann noch nicht zurückgekommen. Sie sprachen mit uns, machten Notizen, stellten Fragen. Schließlich suchten sie in der Gegend und fanden ihn tatsächlich etwa eine halbe Stunde später. Er versuchte, zu seinem Auto zurückzukehren, als wäre nichts passiert. Da endete alles. Sie schnappten ihn. Danach wurde ich online eine völlig andere Person. Ich blockierte alles. Keine zufälligen Freundschaftsanfragen mehr, keine lockeren Gespräche mit gemeinsamen Freunden und definitiv keine Nachrichten mehr nach 20 Uhr. Ich war für den Rest der Highschool wachsam in solchen Dingen. Selbst jetzt überprüfe ich meine Privatsphäre-Einstellungen viel häufiger als früher. Es geschah letzten Winter, als meine Zeichnung plötzlich in den Empfehlungen viral ging. Damit hatte ich nicht gerechnet. Jahrelang hatte ich sporadisch düstere Tintenskizzen veröffentlicht. Hauptsächlich Tiere, Knochen, kalte und stille Orte. Ich lebte damals am Meer, in einem kleinen, vom Salz geprägten Ort, der im Winter immer grau wurde. Nachts zu arbeiten mochte ich, weil alles so still war. Keine Menschen, nur das Geräusch der Wellen und ab und zu ein fernes Hundebellen. Tagsüber schlief ich, nachts zeichnete ich in meinem Atelier, einem umgebauten Werkzeugschuppen hinter dem Duplex, den ich mietete. Ein winziger Raum, kaum größer als ein Schrank, mit einem schmalen Fenster, einem Klapptisch und Plastikboxen an den Rändern. Ich hatte eine elektrische Heizung, einen Bluetooth-Lautsprecher, eine Matratze auf dem Boden mit zwei Decken. Kein Luxus, aber meins. Meine Kunst verkaufte ich per Direktnachrichten, gerade genug, um Essen und Miete zu bezahlen. Nicht viel mehr, aber es reichte. Eines Nachts gegen 2 Uhr morgens erhielt ich eine Nachricht von einem gewissen Marcus Silence. Kein Profilbild, nur ein graues Icon und 3 Posts. Schwarz-weiß Landschaften mit lateinischen Beschriftungen. Er fragte, ob das Original meiner letzten Zeichnung käuflich sei. Eine große Skizze eines zusammenbrechenden Hirsches, die Rippen wie Flügel aufgespreizt, die Augen mit Kreuzschraffuren durchgestrichen. Er bot $1,000 ohne zu feilschen und sagte, er würde einen Boten schicken. Ich sagte zu. So ein Angebot lehnt man nicht ab. 5 Minuten später schickte er ein Foto des Schecks. Er sah echt aus, mit Bankname und Unterschrift. Ich gab ihm die Adresse des Schuppens und er antwortete nur, danke für den reinen Ausdruck der Dunkelheit. Das war alles. Der Tag verlief ohne seltsame Vorkommnisse. Kalt und neblig. Ich ging einkaufen, kochte Suppe, zeichnete ein Fuchsskelett. Der Bote kam gegen 18 Uhr. Höflich, wortlos. Er übergab mir eine gepolsterte Box, nahm die Zeichnung und ging. Ich filmte die Box mit meinem Namen drauf. Ein kleiner Triumph, ein Moment der Sichtbarkeit. Dachte mir nichts weiter dabei. Am nächsten Morgen vibrierte mein Handy um 6.14 Uhr. Ich war gerade verschlafen aufgewacht. Die Nachricht war von Markus. Ein Foto eines Hirschkopfs in einer Plastiktüte, auf gefliestem Boden, mit Blut darunter. Dein Bild hat mich inspiriert. Ich starrte lange darauf, bevor ich den Chat schloss. Mein erster Gedanke? Eine Kunstperformance. Eine bizarre Provokation. Schlimmeres hatte ich gesehen. Ich schrieb, das ist verstörend, und ließ es dabei. Kein Konflikt, aber auch keine Reaktion. 10 Minuten später kamen 2 weitere Fotos. Ein gehäuteter Fuchs, spiralförmig zusammengerollt, Maul zum Schrei verzerrt. Dann ein Waschbär ohne Auge. Schlecht beleuchtet, wie in einem Keller. Keine Beschriftung. Ich antwortete nicht. Schaltete das Handy aus und legte es mit dem Display nach unten auf den Tisch. Den ganzen Tag lasteten diese Bilder hinter meinen Augen. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Versuchte zu zeichnen, aber alles wirkte verkrampft. Überprüfte 2-mal die Tür, schloss den Schuppen ab, zog den Heizungsstecker. Um 22 Uhr vibrierte mein Handy erneut. Eine Nachricht: Wo bekommt man einen menschlichen Schädel? Ich erstarrte, las es immer wieder. Keine Emojis, kein Tonfall, nur die Worte. Ich blockierte ihn. 2 Tage Stille. Mein Handy blieb meist aus, ich checkte nur sporadisch. Keine Nachrichten, keine neuen Accounts. Vielleicht war es vorbei. Dann postete jemand ein Foto aus dem Café, in das ich jeden Morgen ging. Normalerweise kein Problem, aber mein Name war getaggt. Ich hatte den Ort nie getaggt. Die Kommentare zeigten nichts Verdächtiges, aber das Tag war da. Wie eine Falle. In meinen DMs eine neue Anfrage. Ein Screenshot meines eigenen Instagram-Profils. Mein Bild, meine Bio. Mit einer roten Linie durch die Adresse meines alten Schuppens. Kein Text. Ich blockierte den Account, löschte alle Posts mit erkennbarem Hintergrund. Fenster, Strände, Hauswände. Alles, was mich mit der Küste verband. In dieser Nacht klingelte mein Handy. Unbekannte Nummer. Ich nahm ab. Stille. Nicht mal atmen. Nach 1 Minute legte er auf. 5 Minuten später eine E-Mail eines Taxidermy-Services, den ich nie genutzt hatte. Betreff: Rechnung. Sie war auf meinen vollen Namen adressiert, mit der Schuppenadresse, und listete Knochenreinigung und Konservierung auf. Eine Anzahlung war als bezahlt markiert, aus meinen Bankdaten. Ich sperrte alles, froren Konten ein, rief die Bank wegen Betrugsverdachts an, packte 2 Koffer und zog zu einer Freundin in der Stadt. Ihre Wohnung war klein, aber warm. 3. Stock ohne Aufzug, 2 Schlösser, 2 Vorhänge. Ich erzählte ihr nur so viel, dass sie verstand, warum ich bleiben musste. Sie fragte nicht viel. Mit ihrem Handy suchten wir nach Markus. Sein Account existierte noch. Eine neue Story. Ein kurzes Video eines leeren Staffeleis in einem weißen Raum. Kein Ton, kein Text. Später ein Foto. 3 Tonschädel auf einem Regal, jeder mit einem Frauennamen beschriftet. Die Tags führten ins Leere, aber einer der Namen ähnelte meinem. Wir machten Screenshots und gingen zur Polizei. Der Beamte sah sich das Material kaum an. Kein Beweis für etwas Illegales, sagte er. Künstler posteten eben seltsame Dinge. Ohne direkte Drohung könnten sie nichts tun. Er füllte ein Formular aus. Ich fühlte mich nicht sicherer. Am nächsten Morgen um 7 Uhr klingelte es. Wir machten nicht auf. Später fanden wir eine Schachtel vor der Tür. Brauner Karton, sorgfältig versiegelt. Keine Adresse, kein Label. Ich fasste sie nicht an. Die Hausverwaltung checkte die Überwachungskameras. Ein Mann in dunkler Hoodie und Handschuhen hatte sie im Morgengrauen abgestellt und war in ein Taxi gegenüber eingestiegen. Das Bild war zu unscharf für Gesicht oder Kennzeichen. Die Polizei nahm das Video auf, reagierte aber kaum. In der Schachtel ein Tonschädel, schwer, Grapefruit groß. Unten eingeritzt M-El. Meine Initialen. Kein Zettel, nur der Schädel. Der Fall verlief im Sande. Markus' Account verschwand, gelöscht oder gesperrt. Keine weiteren Nachrichten. Die Bank gab mir neue Karten. Ich richtete neue E-Mails ein, zog endgültig aus meiner alten Wohnung aus, löschte mein Kunstprofil, schloss die Website, verkaufte keine Drucke mehr, machte stattdessen langweilige Corporate-Illustrationen, zeichnete nur noch für mich. Der Tonschädel liegt jetzt in einer Beweismittelbox der Polizei. Aber manchmal sehe ich ihn in Träumen. Nicht immer angsteinflößend, einfach da. Als würde er warten. Man sagt mir, der Stress werde vergehen. Wahrscheinlich nur ein gestörter Sammler, der die Grenze überschritt und das Interesse verlor, als ich nicht reagierte. Markus tauchte nie wieder auf. Trotzdem checke ich den Briefkasten mit Pfefferspray in der Tasche. Gefällt mir. Angaben machen Künstler sichtbar. Und Sichtbarkeit macht verletzlich. $1,000 sind ein geringer Preis für Albträume, die beim Aufwachen nicht verschwinden.